Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Follow the Rechtsstaat, unserem Podcast der Zeitschrift Ping Privacy in Germany. Wir sprechen auch heute wieder über ganz aktuelle Fragen des Rechts, des Rechtsstaats und unserer Verfassung, übrigens auch der europäischen Verfassung, und schauen auf beides, auf die Themen Datenschutz und auf das schöne Thema Informationsfreiheit. Mein Name ist Stefan Brink, ich leite ein Digitalisierungsinstitut in Berlin. War mal, lieber Nico, das wird nie anders sein.
Ich sage heute nichts.
Das sage ich. War mal Landesdatenschutzbeauftragter von Baden-Württemberg. Ich kann mich kaum noch erinnern. Und ich kann mich gut erinnern, lieber Nico, du sitzt neben mir. Du bist Professor, Rechtsanwalt, Herausgeber der Ping. Und wir gestalten gemeinsam diesen Podcast. Grüß dich, Nico.
Morgen.
Wir haben heute mal wieder ein schönes, volles Programm und gucken kurz auf die Thematik querbeet. Die EU-Kommission hat sich mit einem Thema auseinandergesetzt, das wir schon vom Europäischen Datenschutzausschuss kennen, nämlich mit der interessanten Frage, ob das, was Meta, also insbesondere bei Facebook und Instagram, anbietet an Pay or Okay, also die Möglichkeit einzuwilligen in das Tracking und in die Profilbildung, oder stattdessen ein Bezahlmodell zu wählen, ob das datenschutzkonform ist. Das hatten wir uns schon überlegt anlässlich der Opinion des ETSA im April dieses Jahres. Und jetzt kommt die EU-Kommission und schaut sich das Ganze unter Wettbewerbsgesichtspunkten an, stellt also die Frage, ob Meta seine Marktmacht missbraucht. Prüfungsmaßstab ist der Digital Markets Act, DMA. Da läuft schon seit März ein Verfahren gegen Meta und jetzt kommt die Kommission mal, was ich übrigens sehr transparent und gut finde als Verfahrensschritt, nach außen und sagt, wir haben uns mal eine Meinung gebildet, liebe Meta-Leute, damit ihr Bescheid wisst, wir gehen davon aus, dass euer Modell gegen den Digital Markets Act verstößt. Das Bezahlmodell von Facebook und Instagram sieht vor, dass man sich die Werbefreiheit, also auch die Trackingfreiheit, erkaufen kann für 9,99 Euro im Monat. Das schränke aber, sagt die Kommission, die Nutzer zu stark ein. Und da müsse es eine andere Option geben zwischen Pay or Okay, noch eine dritte Modell, ein Zwischenmodell. Und das erinnert natürlich extrem stark an das, was der ETSA von sich gegeben hat, dass man doch da eine weniger intensive Profilierungsform angeboten bekommen müsste. Klar, die EU-Kommission argumentiert hier hauptsächlich mit Wettbewerbsgesichtspunkten, verweist darauf, dass Meta gegenüber der Konkurrenz klar einen Wettbewerbsvorteil hat und sich so sehr große Datenmengen erschließen und sichern kann. Aber letztlich hört sich das doch sehr parallel an. Nico, wundert dich das, dass da zwei europäische Institutionen parallel segeln?
Ja, das ist ja so angelegt jetzt in der Regulierung. Demnächst werden ja noch viel mehr werden, wenn jetzt noch DSA ist schon da, wir kriegen AI Act und Data Act und überall parallele auch Rechtsdurchsetzung. Das eine, die ja nicht sich einander ausschließen. Wir haben ja über Pay or Okay vom ETSA gesprochen. Wir sind uns ja darüber einig. Du hast gesagt, Herz Jesu, Datenschutz. Wir sind uns darüber einig, dass wir es einfach argumentativ nicht nachvollziehen können, ja. Was der ETSA da aus der DSGVO ableitet. Vom Digital Markets Act, ganz ehrlich gesagt, also wir kennen ja auch nur die Presse hier, nicht? Und bin jetzt kein Kartellrechtler, deswegen habe ich das auch nicht so intensiv verfolgt. Aber eins muss man ja schon sagen, wenn man ein Störgefühl hat bei den 9,99 Euro, dann kommt dieses Störgefühl natürlich aus der Marktmacht von Facebook. Und insofern würde ich mal sagen, also ohne dass ich jetzt irgendwie mir anmaßen würde, eine Meinung dazu zu äußern, also aufgrund einer Pressemitteilung zu einem Rechtsakt, der dem Kartellrecht anzusiedeln ist und den ich auch nur oberflächlich kenne, also ohne da irgendetwas anzumaßen, würde ich meinen, hätte ich das Empfinden jedenfalls, dass der Fall im Kartellrecht besser aufgehoben ist, als im dass es eher nachzuvollziehen ist, dass es im Kartellrecht Thema wird, als im Datenschutzrecht. Nicht? Mhm. Und da muss man sehen, man muss natürlich auch im Blick haben, dass ja auch der Ausgangspunkt von Pay-OK oder die Pay-OK-Modell ist ja eine Reaktion auf ein kartellrechtliches Urteil auch des Bundeskartellamts, dann bestätigt von vom Europäischen Gerichtshof ziemlich genau, könnte sogar heute, glaube ich, genau vor einem Jahr. Insofern ist das, ja, würde ich das schon, erscheint mir das besser nachvollziehbar zu sein als das datenschutzrechtliche Vorgehen.
Insgesamt habe ich ein anderes Störgefühl bei der ganzen Entwicklung, die wir da sehen. Nämlich eigentlich war das doch mal das Ziel, wo man gerne die großen Anbieter hinhaben wollte. Dass gesagt wurde, ihr basiert euer Geschäftsmodell auf der intensiven Verarbeitung personenbezogener Daten, auf der Profilierung der Nutzer. Gebt denen doch die Chance, anstatt getrackt zu werden, einen Betrag X zu zahlen. Und dann eure personenbezogenen Daten nicht hergeben zu müssen. Und das ist ziemlich genau das, was Meta gemacht hat. Die haben gesagt, okay, wir bieten euch an, Werbefreiheit nennen sie es, in der Sache geht es um Tracking-Freiheit für 9,99 im Monat. Ursprünglich war es mal ein bisschen mehr, dann sind sie nochmal runtergegangen, auf Hinweise, dass es zu viel sein könnte. Aber ist das nicht das, was man ursprünglich mal wollte? Ein überschaubarer Betrag, 10 Euro im Monat. Und dafür muss man eben nicht den Deal eingehen, meine Daten gegen Nutzung eines Services. Eigentlich wollte man da doch hin. Und jetzt, nachdem Meta in die Richtung marschiert ist, wird gesagt, nee, wir wollen aber noch ein drittes Modell von euch. Wir wollen etwas, was offensichtlich günstiger sein soll und auf der anderen Seite nicht so viel personenbezogene Daten verarbeitet. Also nochmal so ein weiteres Zwischenmodell. Das ist so ein bisschen Hase- und Igel-Spiel. Und da bin ich mir nicht sicher, dass staatliche Stellen das machen sollten. Auch private Anbieter, seien sie auch schwierig beleumundet wie Meta und Co., haben natürlich schon nicht nur ein Interesse, sondern auch einen gewissen Anspruch darauf, dass sie im staatlichen Setting Orientierung bekommen, dass ihnen gesagt wird, wenn ihr so und so macht, das akzeptieren wir. Und im Moment sieht es so aus, als würde ein Mauseloch nach dem anderen zugemacht. Ja, das berechtigte Interesse wird weggenommen für Werbemaßnahmen. Die Einwilligung wird unterminiert. Und am Ende bleibt nicht mehr viel übrig, als ja tatsächlich eine punktgenaue Regulierung von Staatsseite aus, wie solche Angebote, solche Geschäftsmodelle aussehen dürfen. Da bin ich nicht sicher, dass wir da vollständig auf dem richtigen Pfad sind.
Also Forderungen so aus der Datenschützer-Szenerie, dass doch Plattformen wie Facebook werbefreie Angebote machen sollen gegen Bezahlung, die hat man vor 10 Jahren häufiger gehört, aber meines Erachtens nach meiner Beobachtung nicht mehr so sehr in jüngerer Zeit. Ja, das ist auch, das hatte auch, ich habe es immer Datenschutz vom Prenzlauer Berg genannt, oder Datenschutz für Besserverdienende, weil das ja darauf hinausläuft, dass man sich's leisten können muss, dann auch vom Tracking verschont zu bleiben. Also das ist so ein bisschen nach meiner Beobachtung so ein bisschen rückläufig und gleichzeitig, wenn man wirklich so auf dieser Zeitschiene sieht, ist natürlich also das Buch Surveillance Capitalism, was ich hier sehr kritisch mit Jeff Jarvis in einer Folge besprochen habe, die Verteufelung des Trackings. Ich führe gerade eine Diskussion mit Peter Hinze, die in der Ausgabe 5 der Ping erscheinen wird. Peter Hinze ist ein gutes Beispiel dafür, also wie stark man Anstoß nehmen kann daran, indem man das gleichsetzt mit staatlicher Bespitzelung, Überwachung und Ähnlichem. Also in diesem Verteufelungslager ist und das also als eines der größten Bedrohungen der Bürgerrechte in unserer neuen Zeit ansieht, eine Position, die ich definitiv nicht teile, um das deutlich zu sagen, dann will man es eigentlich ja ganz verbieten. Nicht? Und dann, was ich dann aber immer nicht verstehe, ist, dass es dann auch wieder, ich kenne eigentlich keine Forderungen, da mal auch dann ganz klare rote Linien zu bauen.
Es steht im Hintergrund die Frage, ist das Internetmodell, das sich jetzt entwickelt hat, dass dort nämlich Geldwerte Angebote gemacht werden, dass man Vorteile hat, indem man Nachrichten liest oder eben sich austauschen kann, Social Media spielt, dass man das Tracking-basiert macht und dass das das Wirtschaftsmodell ist da hinten dran. Also du gibst deine personenbezogenen Daten her und dafür vermarkten wir dich im Hintergrund und du kriegst auf unserer Plattform Möglichkeiten, die du offensichtlich spannend findest, dass man an dieses Modell ran möchte und sagt, letztlich wollen wir nicht mehr, dass getrackt wird. letztlich wollen wir, und das ist ja auch die Position des ETSA, wollen wir nicht mehr personenbezogene Daten als Wirtschaftsgut behandelt sehen. Die Frage ist nur, wie sieht das Alternativmodell aus? Ein Bezahlmodell ist es offensichtlich nicht. Und die Frage, warum sollte überhaupt noch irgendjemand, außer er ist eine gemeinnützige Stiftung oder hat es nicht nötig, Geld zu verdienen, wieso sollte überhaupt noch jemand im Internet irgendwas kostenfrei oder auf eigene Kosten anbieten, wenn er nicht in der Lage ist, das irgendwie eine Kompensation zu erhalten? Ich glaube, die Frage ist nicht beantwortet.
Ja, und dabei wäre meine Prognose, dabei wird das auch noch Jahre auf Jahre hinaus bleiben. Das ist eine, ja, ewig grüßt das Murmeltier-Situation, wo sich auch einfach zwei Lager gegenüberstehen. Das Lager der Verteufelung mit dem Satz, mit dem Lager, das eher oft auf die wirtschaftlichen Zusammenhänge schaut, die du ja auch gerade genannt hast, und dass diese Horrorszenarien nicht so sieht und um es dann auch einfach meinen Standpunkt zu sagen, auch immer noch einen großen Unterschied sieht, ob jetzt irgendwelche Cookies und Ähnliches bei einem Meta oder Google dieser Welt landen oder ob ein Geheimdienst uns Bürger bespitzelt, die Überwachung durch Unternehmen, wenn man das Überwachung nennen möchte, unterscheidet sich einfach durch von der Überwachung durch den Staat dadurch, dass der Staat ganz, ganz andere Durchsetzungsbefugnisse hat. Gefängnisse und vieles mehr. Womit wir dann beim Bundesverwaltungsgericht wären, oder? Oder nee, wir hatten noch eins.
Genau, wir hatten noch eins. Und zwar einen kurzen Hinweis auf eine Entscheidung des Verwaltungsgerichts Köln in einem nach wie vor laufenden Verfahren. Worum geht's? Hintergrund sind die politischen Schwierigkeiten, die Bildungs- und Forschungsministerin Bettina Stark-Watzinger von der FDP im Moment hat. Sie hatte nämlich besonders scharf und fassungslos auf einen Brief reagiert von Universitätsangehörigen. Mehr als 100 Hochschullehrende hatten sich gegen die Räumung eines pro-palästinensischen Protestcamps an der FU Berlin gewehrt, hatten das kritisiert. Die Bildungsministerin war der Auffassung, dass diese Kritik schwierig sei, oder nein, nicht nur schwierig, sondern hochproblematisch sei, weil man sich nicht gleichzeitig vom Terror der Hamas distanziert hätte. Und ja, dann nahm das Ganze Folgen, nämlich an deren Ende die Staatssekretärin im Bildungs- und Forschungsministerium ihren Hut nehmen musste. Es ging nämlich um die Frage, dass dort geprüft wurde, ob es irgendwelche Sanktionsmöglichkeiten gäbe für diejenigen, die dort diesen Brief unterzeichnet haben. Das Ganze hat sich jetzt gedreht. Jetzt gerät die Bundesministerin unter Druck und das Ganze wird als Eingriff in die Forschungsfreiheit angesehen und fragt den Staat war mal wieder extrem fix und hat sich gesagt, naja, wenn dort die Frage nach Informationsabläufen im Ministerium gestellt wird, dann stellen wir doch direkt mal eine Zugangsanfrage nach dem Bundesinformationsfreiheitsgesetz. Und wir gehen davon aus, dass sich die Führungsetage im Ministerium über einen Messenger-Dienst verständigt und auch darüber ausgetauscht hat. Zum Einsatz kommt im Bildungsministerium Wire, eine Anwendung, sieht aus wie ein Messenger-Dienst halt aussieht. Und in diese Richtung kam der Vorstoß von Frag den Staat mit dem Antrag, zeigt uns mal, was ihr da an Kommunikation habt. Und das Ministerium hat auch brav geantwortet, hat sich aber nur auf traditionelle Kommunikation, schriftliche Kommunikation und E-Mails konzentriert und vom Messenger-Dienst war nicht die Rede. Das Thema kannte Frag den Staat schon aus verschiedenen anderen Verfahren, die leider schief gingen unterm Strich, weil zum Beispiel SMS oder andere Kommunikation im Ministerium, die über Smartphone lief. Wir denken da an den früheren Außenminister, der den Abzug aus Afghanistan intensiv per SMS und Smartphone begleitet hat. Da war man aus Erfahrung klug geworden und hat daraufhin dem Verwaltungsgericht gesagt, wir wollen nicht schon wieder nachher mit leeren Händen dastehen. Deswegen gebt ihr jetzt bitte dem Bundesbildungsministerium auf, dass die keine Löschaktion starten. Wir wollen insbesondere diese Messages auch mit einbezogen sehen. Und das fand das Verwaltungsgericht Köln überzeugend und hat daraufhin eine Anordnung erlassen gegenüber von Frau Stark-Watzinger zu sagen, kommt nicht auf die dumme Idee, irgendwas zu löschen in dem Bereich. Wir wollen das alles sehen. Und ich finde, das ist erstens bemerkenswert und zweitens richtig. Nämlich natürlich bezieht sich der Anspruch auf Informationsfreiheit nicht nur auf all das, was sich schön traditionell zwischen zwei Aktendeckeln befindet, sondern auf jede Form der Kommunikation. Amtliche Information ist auch das, was per Direktmessage auf X ausgetauscht wird oder ansonsten geliked oder gepusht oder sonst irgendwie an Informationsmitteln genutzt wird. Und dazu gehören natürlich auch die Messenger-Dienste. Deswegen gute, wichtige Entscheidung des Verwaltungsgerichts Köln, natürlich nur zunächst mal vorläufiger Natur und absichernder Natur der staatlichen Stelle, nämlich dem Bildungsministerium, zu sagen, schön alles aufbewahren, wir wollen das alles sehen.
Das folgt dem Beispiel, dieses Verfahren folgt dem Beispiel eines Verfahrens, das Frank den Staat schon mal initiiert hatte, gegen die, nachdem Merkel aus dem Amt geschieden ist, wollten sie sämtliche SMS sehen, die Kanzlerin über ihr Handy verschickt hat. Und dann wurde auch ein Eilantrag gestellt, dass die nicht gelöscht werden dürfen. Zuständig war damals Verwaltungsgericht Berlin, ein anderes Gericht. Und das haben sie da verloren, weil ihnen gesagt wurde, sie hätten nicht ausreichend glaubhaft gemacht, dass sich da noch SMS auf dem Handy befinden.
Ja. Ärgerlich. Das Verwaltungsgericht Berlin hat in der Hinsicht schon mehrfach merkwürdige Entscheidungen getroffen, dass sie sagen, das ist nicht genügend dargelegt, dass es da überhaupt was gab. Ich durfte bei einer mündlichen Verhandlung mal dabei sein, wo dann aus meiner Sicht die ganz plausible Antrag gestellt wurde von Frag den Staat, naja, wenn der Außenminister offensichtlich einmal feucht durchgewischt hat und alles beseitigt hat, dann bestellt ihn halt her, dann soll er hier als Zeuge aussagen, was er noch in Erinnerung hat, welche Nachrichten er mit wem ausgetauscht hat. Und da hat das Verwaltungsgericht Berlin den Schwanz eingezogen, hat gesagt, auch das könnten Sie sich nicht so richtig vorstellen. Und haben dann mit einer nicht überzeugenden Entscheidung das Thema abgewürgt. Frag den Staat lernt dazu, auch in dieser Fragestellung. Und mir gefällt das, was das Verwaltungsgericht Köln da gemacht hat, sehr gut. Das ist eine klare Ansage. In den Köpfen gerade der politischen Führung von Verwaltung, von Exekutive, ist immer noch drin, dass es sowas wie vertrauliche oder inoffizielle Kommunikation gäbe, an die der Bürger nicht rankommen soll. Das ist aber einfach ein Irrtum. Ja, das sind Verwaltungsstellen, auch die Ministerien sind Verwaltungsstellen, und wenn die kommunizieren, auf welche Art und Weise auch immer, dann muss das letztlich auch dem Bürger zugänglich gemacht werden können. Und dementsprechend hat mir das jetzt gut gefallen, was das Verwaltungsgericht Köln da gemacht hat. Dass es dann Ausweichbewegungen gibt, dass dann vieles tatsächlich nicht mehr schriftlich oder in Textform, sondern dann halt mündlich gemacht wird, dass wir am Ende also keine verkörperte amtliche Information haben, das mag sein. Aber überall dort, wo amtliche Informationen entstehen, und die entstehen auch beim Einsatz moderner Technik, dann ist das für den Bürger zugänglich und dann soll es auch so sein.
Ich glaube, dass vom Verwaltungsgericht Berlin stammt auch die Unterscheidung zwischen veraktungswürdigen Inhalten von SMS und nicht veraktungswürdigen Inhalten. Das ist ja auch eine spannende Frage.
Zumal dann eben die öffentliche Stelle selbst, die Auskunfts- oder informationspflichtige Stelle selbst entscheidet, worüber sie gerne Auskunft geben möchte, indem sie dann nämlich einfach sagt, ja, da gab es eine SMS, aber die war total nebensächlich oder nicht interessant genug, hätten wir niemals zu den Akten genommen. Und damit war es letztlich keine amtliche Information. Das ist natürlich ein bisschen billig, ehrlich gesagt.
So, jetzt aber Bundesverwaltungsgericht.
Ja.
Gibt es eine Entscheidung? Wir haben ja schon mehrfach diese Entscheidung auch mal behandelt. Die Entscheidung, ob bei IFG-Anfragen überfragt den Staat, ob das angefragte Ministerium, war es in diesem Fall Bundesinnenministerium, verlangen darf, dass der Antragsteller Name und Anschrift nennt oder ob die Anträge auch anonym beantwortet werden müssen. Das Fall haben wir schon mehrfach besprochen, zuletzt in dem Interview, was wir mit Ulrich Kelber gemacht haben. Und mir ist nur wichtig nochmal der Hinweis, dass ich dort Verfahrensbevollmächtigter war für den BFDI. Insofern eine gewisse Befangenheit natürlich habe aus der Kenntnis. Aber Stefan hat das nicht.
So ist es. Und wir hatten uns ja schon über die Konstellation auf Basis der Pressemitteilung des Bundesverwaltungsgerichts auseinandergesetzt und haben damals schon gesagt, na, wir sind ja sehr entspannt. Gespannt, nicht entspannt, sondern in freudiger Erwartung auf das Urteil, auf die Urteilsgründe des 6. Senats. Die Entscheidung ist am 20. März 2024 gefällt worden. Und jetzt sind die Gründe auch tatsächlich da. Und man muss sagen, also jedenfalls mir geht es so, besonders überzeugend finde ich das ehrlich gesagt nicht, was da ausgeurteilt wurde. Es hat mich sogar ja verärgert hinterlassen, das zu sehen, wie man dort mit dem Thema Informationsfreiheit umgeht. Es bleibt, um es vorwegzunehmen aus meiner Sicht, der ungute Eindruck, dass das Bundesverwaltungsgericht, jedenfalls der 6. Senat, in diesem Falle die Informationsfreiheit doch sehr stiefmütterlich behandelt. Schwieriger wird das Ganze noch dadurch, dass wir eine sehr, aus meiner Sicht, hervorragende Entscheidung des Oberverwaltungsgerichts NRW Münster im Vorfeld hatten und diese gute, überzeugende Entscheidung jetzt vom Bundesverwaltungsgericht leider klein gehäckselt wurde. In der Sache nochmal, worum ging's? Wir hatten etwas, was tausendfach passiert in Deutschland jedes Jahr, nämlich einen Antrag auf Zugang zu amtlichen Informationen über das Portal Frag den Staat. Ein Bürger, eine Bürgerin wollte gerne vom BMI etwas wissen, ging um die Fragestellung, ökologische Fragestellung, wie das Bundesinnenministerium mit Abfallthemen umgeht, also jetzt eigentlich ganz normale Anfrage. Und das BMI hat auf diese per Mail über das Portal Frag den Staat eingereichten Antrag zugeknöpft reagiert und hat gesagt, nö, wir wollen eigentlich von dir wissen, wer bist du eigentlich? Und wir wollen eine Postanschrift von dir haben. Darüber war der Antragsteller verwundert und hatte, nachdem das BMI Auskunft gegeben hatte, in der Sache hatten sie sozusagen keine amtliche Information auszuliefern zu der Fragestellung, hat sich der Antragsteller an den Bundesbeauftragten gewandt und gesagt, das ist doch komisch, wie die hier mit mir umgehen, warum wollen die denn eine Postanschrift von mir? Und der Bundesbeauftragte hat aus meiner Sicht richtig erkannt, dass das BMI sich da zu weit aus dem Fenster gelehnt hat und hat das BMI verwarnt und hat gesagt, Freunde, das dürft ihr nicht. Das ist vor allen Dingen, es ist vom Bundesinformationsfreiheitsgesetz nicht vorgesehen, was ihr da macht. Und es ist auch datenschutzrechtlich nicht in Ordnung. Es ist nämlich nicht erforderlich, dass ihr irgendwelche Adressdaten vom Antragsteller anfordert. Und ihr müsst auch dessen Identität gar nicht kennen. Hintergrund ist, das Informationszugangsrecht ist ein Jedermannrecht. Jeder Mann, jede Frau muss nur eine natürliche Person sein, kann von diesem Informationszugangsanspruch Gebrauch machen. Es ist für die Behörde überhaupt nicht maßgeblich, wer diese Frage stellt. Und damit sind wir auch schon beim Hintergrund, warum verhält sich das BMI so? Naja, man kann natürlich auch schon als Verpflichteter der Informationsfreiheit ein bisschen Druck ausüben auf Antragsteller, indem man ihn auf die Pelle rückt und ihnen sagt, wer bist du eigentlich genau? Und vielleicht auch Fragen stellt, die offensichtlich unzulässig sind, nach dem Motto, was hast du eigentlich vor, was willst du denn überhaupt mit der Auskunft, brauchst du die überhaupt? Also da sozusagen ein Machtgefüge aufbauen kann, das vom Bundesinformationsfreiheitsgesetz offensichtlich nicht gewünscht ist. Deswegen ganz nachvollziehbar, dass der Bundesbeauftragte und von mir auch sehr begrüßt eingestiegen ist und gesagt hat, BMI, ich verwarne euch. Und zwar Verwarnung nach der Datenschutzgrundverordnung. Lasst das sein. So dürfte damit nicht umgehen. Das hat insbesondere dann auch das UVG Münster überzeugt und sie haben gesagt, jawohl, die Verwarnung ist okay. Anders jetzt das Bundesverwaltungsgericht und die Begründung muss man sich näher anschauen. Wir können das hier nur sozusagen kursorisch machen, aber es ist schon relativ schwierig, wie das Bundesverwaltungsgericht argumentiert. Die sagen nämlich, die Verwarnung war unzulässig. Das BMI hat alles richtig gemacht. Es hat rechtmäßig agiert. Es hatte nämlich eine Rechtsgrundlage für die Anforderung der Adressdaten. Das ist ja eine Datenerhebung. Erhebung personenbezogener Daten nach der Datenschutzgrundverordnung. Rechtsgrundlage sieht das Bundesverwaltungsgericht in Artikel 6.1 Buchstabe E Datenschutzgrundverordnung.
Wenn ich mal kurz einhaken darf. Ja. Es gibt Landesinformationsfreiheitsgesetze, die das vorschreiben, dass man Namen und Adresse nennen muss. Es gibt andere Landes-IFGs, die sehen das nicht vor und das Bundes-IFG sieht es auch nicht vor. Gibt keine Vorschriften, in der das drin steht. Ja. Würde es im IFG eine Vorschrift geben, in der das drin steht, dann wäre der Fall sehr schnell zu Ende gewesen, weil das wäre eine Rechtsgrundlage nach Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe E dann gewesen. Ja. So, da es aber keine solche Norm gibt, die das ausdrücklich vorsieht, hatte es das Bundesverwaltungsgericht ein bisschen schwerer, eine solche Norm zu finden.
Allerdings, wenn ich noch einflechten darf, Nico, dass einzelne Informationsfreiheits- oder Transparenzgesetze so eine Identifizierungspflicht beinhalten, ja, das schafft eine Rechtsgrundlage, aber das muss natürlich seinerseits auch verfassungsgemäß sein. Das war einer der Gründe, warum wir im Jahr 2017, muss das gewesen sein, die Frage mal vom Verfassungsgerichtshof in Rheinland-Pfalz haben prüfen lassen. Dort war in dem neuen Transparenzgesetz Rheinland-Pfalz vorgesehen, tatsächlich der Antragsteller muss sich identifizieren gegenüber der Behörde. Und wir haben damals schon immer argumentiert, dafür gibt es überhaupt keinen Grund. Warum sollte er das tun? Warum, wenn es nicht in Wirklichkeit darum geht, ihn einzuschüchtern oder ihn irgendwie in die Defensive zu bringen? Also hört auf damit, lasst das sein. Und leider, muss man sagen, hat der Verfassungsgerichtshof Rheinland-Pfalz diese Verfassungsbeschwerde abgewiesen mit einer Begründung, die gleich wieder auftaucht, dass nämlich ein Bürger, der Verwaltung gegenübertritt, das mit offenem Visier machen sollte und mit stolz geschwellter Brust von seinen Bürgerrechten Gebrauch machen sollte, Klammer auf, also die Problematik des Machtgefälles zwischen öffentlicher Hand und privaten und möglicher Einflussnahme und Druck ist da schlicht und ergreifend ausgeblendet worden. Aber es gibt diese Versuche schon ins Gesetz hinein, mal so eine gewisse Bremse einzuwerfen und diese schöne, anonyme, freie und unbefangene geltend machen von den Zugangsansprüchen ein bisschen zurückzudrängen.
So eine Norm, wie du sie genannt hast, in Rheinland-Pfalz, wie es die gibt und mit dem Segen des rheinland-pfälzischen Verfassungsgerichtshofs, das war ja noch vor der DSGVO der Fall. Wenn es sie nach der DSGVO gibt, dann wäre der Maßstab wiederum der 6 Absatz 3 der DSGVO, weil es ja nicht allein ausreicht, dass es eine Norm gibt im innerstaatlichen Recht, dass die Datenerhebung erlaubt, sondern diese Norm muss ja wiederum auch noch ich sag mal ganz vergröbernd, die Verhältnismäßigkeitsanforderungen, Artikel 6 Absatz 3 haben, standhalten. Aber all diesen Fragen kommt man ja hier gar nicht, weil es eine solche explizite Norm nicht gibt, sondern man muss sie sich woanders her suchen.
Man muss sie sich zusammenbasteln.
In der drin steht, also der Antragsteller nach dem IFG muss Namen und Anschrift nennen. Eine Vorschrift, in der so etwas drin steht, gibt's nicht.
Genau, und deswegen fängt das Bundesverwaltungsgericht an, so eine Vorschrift zu konstruieren und macht das auf Basis von § 3 des Bundesdatenschutzgesetzes. Da steht drin, dass die Verarbeitung personenbezogener Daten durch eine öffentliche Stelle zulässig ist, wenn sie zur Erfüllung der in der Zuständigkeit des Verantwortlichen liegenden Aufgabe erforderlich ist. Da heißt dann also die Argumentation, wenn es für die Erfüllung der Aufgabe, nämlich hier Informationen herauszugeben an einen Antragsteller nach dem Bundesinformationsfreiheitsgesetz, erforderlich ist, bestimmte Daten zu erheben, zu verarbeiten, hier die Adressdaten, dann ist diese Verarbeitung tatsächlich auch zulässig. Womit die Frage sich stellt, braucht denn das Bundesinnenministerium tatsächlich die Anschrift des Antragstellers, um die Auskunft geben zu können. Hier im Fall die nichtssagende Auskunft, dass man keine Daten vorliegen habe im gewünschten Sinne. Und da sagt das Bundesverwaltungsgericht ja, das alleine.
Ganz kurz einhaken darf. Der 3 BDSG ist ja eine umstrittene Vorschrift aus dem. Es ist eine Auffangnorm, die man gemacht hat aus der Not, dass man möglicherweise Datenverarbeitungsbefugnisse vergessen hat. Und sie lautet eigentlich nur, die Datenverarbeitung sei durch öffentliche Stelle zulässig, wenn sie zur Erfüllung der in die Zuständigkeit des Verantwortlichen liegenden Aufgabe oder in Ausübung öffentlicher Gewalt erforderlich ist. Ja. Das ist im Prinzip nicht so, das unterscheidet sich eigentlich kaum von dem, was im Artikel 6c und Artikel 6e auch drinsteht, ist jedenfalls nah an der Normwiederholung dran.
Ja. Auch ein Problem, auf das wir gleich noch kommen, und, so ist es. Und in der Sache nichts sagen.
Echt?
Ja, also extrem allgemein, pauschal gefasst.
Und in der Kommentarliteratur umstritten.
Ja, und zwar gerade unterm Gesichtspunkt der Bestimmtheit von Normen, da unter dem Paragraph 3 eigentlich alles fällt, könnte man, wenn er wirksam, eine wirksame Verarbeitungsgrundlage wäre, könnte man auf die ganzen fachgesetzlichen Verarbeitungsvorschriften eigentlich verzichten. Da steht ja schon alles drin. Das ist aber gleichzeitig eben auch der Pferdefuß von Paragraph 3. Das ist eine extrem unbestimmte Norm, die alles und nichts bedeuten kann, sozusagen.
Und dazu nochmal vielleicht kurz der Wortlaut vom 6 Absatz 3, also die Anforderungen, die das europäische Recht, DSGVO, an die Norm der Mitgliedstaaten stellt. Der Zweck der Verarbeitung muss in dieser Rechtsgrundlage festgelegt oder hinsichtlich der Verarbeitung für die Erfüllung einer Aufgabe erforderlich sein, die im öffentlichen Interesse liegt und so weiter. Und dann geht es weiter mit den Anforderungen, dass aus der Norm hervorgehen soll, welche Arten von Daten verarbeiten, welche Personen betroffen sind, an welche Einrichtungen und für welche Zwecke. Also es gibt nochmal wieder konkrete Anforderungen, auch die sich aus dem Artikel 6 Absatz 3 ergeben.
Das Bundesverwaltungsgericht argumentiert jetzt, der Paragraph 3 BDSG ist zunächst mal ganz okay. Es spricht von der Gefahr einer Verrechtlichungsfalle, die ansonsten im Datenschutz recht drohen würde, wenn man alle Datenverarbeitung, Erhebung, Speichern, Nutzen durch öffentliche Stellen einzeln gesetzlich konkret und präzise bestimmen müsste, dann würde es ja eine Flut von Gesetzen geben müssen, die keiner mehr durchschaut, die der Gesetzgeber auch gar nicht bewältigen kann. Und deswegen brauchte man solche pauschalen Befugnisnormen wie den Paragraphen 3 BDSG. Das Bundesverwaltungsgericht merkt aber natürlich selbst, dass sie damit auf sehr dünnem Eis marschieren, nämlich die Bestimmtheitsanforderungen, die nicht nur nach der Datenschutzgrundverordnung, sondern auch nach unserem nationalen Verfassungsrecht an Eingriffsnormen zu richten sind, werden durch den Paragraph 3 natürlich nicht erfüllt. Das ist eindeutig. Deswegen sagen sie, naja, der 3 alleine reicht vielleicht nicht, aber in Verbindung mit den Fachgesetzen. Nämlich in dem Fall dann mit den Bestimmungen des Informationsfreiheitsgesetzes, wäre das doch eine hinreichende gesetzliche Grundlage. Das würde schon passen. Und dazu berufen sie sich unter anderem auf Erwägungsgrund 45 der Datenschutzgrundverordnung, wonach nicht jede einzelne Verarbeitung in ein spezifisches Gesetz gefasst werden muss. Das Gegenargument übersehen sie leider, nämlich dass die Verarbeitung an sich, also jedenfalls der Vorgang an sich, auf einem bestimmten Gesetz beruhen muss. Und das wäre hier der Vorgang, Anforderung von Adressdaten von einem Antragsteller. Und das steht im IFG nicht drin. Das ist ja gerade der Clou in dieser Angelegenheit, dass es dazu, jedenfalls auf Bundesebene, keine klare gesetzliche Regelung gibt. Damit setzen sie sich nicht auseinander und genauso wenig mit dem Normwiederholungsverbot, das du schon angesprochen hast. Der 3 BDSG sagt ja nichts anderes als das, was die Datenschutzgrundverordnung schon sagt.
Kurios natürlich auch, Paragraph 3 BDSG problematisch unter dem Gesichtspunkt des Bestimmtheitserfordernisses. Das soll dann aber quasi geheilt werden, dadurch, dass es dann in Verbindung mit Fachgesetzen gelesen wird. Aber jetzt würde man ja eigentlich eine Vorschrift erwarten aus dem IFG.
Gibt's aber keine.
Gibt's aber nicht. Ja.
Leider nein.
Also Paragraph 3 BDSG in Verbindung mit dem IFG.
Das hört sich nicht so gut an.
Ja. Auch eine interessante Konstruktion.
Ja. Ja. Zum Thema Normwiederholungsverbot. Da hat das Bundesverwaltungsgericht einen Joker gezogen, der, glaube ich, schon passt. Das Normwiederholungsverbot gilt nämlich im Rahmen der Datenschutzgrundverordnung nicht so strikt. Das steht im Erwägungsgrund 8 drin, dass man da schon die Problematik gesehen hat, auch diese Vielzahl von Normen und möglicherweise auch wiederholenden Normen, die dann national zur Datenschutzgrundverordnung dazutreten. Und deswegen hat man gesagt, das lockern wir mal etwas. Wo das Bundesverwaltungsgericht den ersten, aus meiner Sicht wirklich schwierigen Bock schießt, ist bei der Frage, könnt ihr das eigentlich selbst entscheiden? Kann das Bundesverwaltungsgericht als nationales Gericht selbst entscheiden, dass Paragraph 3 in Verbindung mit einem ganzen Fachgesetz, also ohne eine bestimmte Norm zu nennen, den Anforderungen des Artikel 6 Absatz 3 genügt? Und da hätte ich schon ganz gerne mal gehört, was der Europäische Gerichtshof dazu zu sagen hat. Dieser aus meiner Sicht offensichtlichen Vorlagepflicht entgeht allerdings das Bundesverwaltungsgericht, indem es sagt, ach, was wollt ihr denn, ist doch ohnehin völlig klar. Beruft sich auf die Ausnahme zu Artikel 267 AEUV. Ich muss nicht vorlegen als nationales Gericht, wenn die Sache ohnehin schon klar ist, der sogenannte Akt Clair, Also dass der Europäische Gerichtshof ohnehin gar nicht anders entscheiden könnte. Das, glaube ich, ist ein unzulässiger Trick des Bundesverwaltungsgerichts. Und das ist ein klarer Verstoß gegen das Gebot des gesetzlichen Richters. Die hätten aussetzen müssen und den EuGH fragen müssen. In diesem Punkt und in einem späteren Punkt dann auch nochmal haben sie aus meiner Sicht getrickst. Genauso wie bei der Frage, ob nicht ein Bestimmtheitsgebot, das hier einschlägig ist, sich nicht bereits aus nationalem Recht, nämlich aus dem Grundgesetz, ergeben würde, aus dem Rechtsstaatsprinzip. Und da machen Sie etwas, Nico, was eine ganz starke Parallele ist, ja übrigens auch die der gleiche Senat des Bundesverwaltungsgerichts, der sechste Senat, der uns schon zuletzt beschäftigt hat mit der Frage, wie sieht denn das eigentlich aus? Brauchen wir hier unter Bestimmtheitsgesichtspunkten nicht eine klare, definitive, konkrete Norm, die der Verwaltung die Befugnis gibt, die personenbezogenen Daten zu erheben? Und da sagt das Bundesverwaltungsgericht nassforsch, wie auch schon beim Thema Versammlungsfreiheit beziehungsweise Demonstrationen oder ging es um die allgemeine Handlungsfreiheit, Artikel 2, sagen sie ganz nassforsch, bei geringfügigen Eingriffen in Grundrechte sei das nicht notwendig. Das heißt, der sechste Senat macht munter weiter mit seiner Rechtsprechung, dass es sowas wie wesentliche und unwesentliche Grundrechtsverletzungen gibt. Und wenn das nicht so schlimm ist, also hier ein geringfügiger Eingriff in das Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung, in dem die Behörde Name und Adresse abfragt, das sei nicht so wild und deswegen sei das Bestimmtheitsgebot, das sich aus unserer Verfassung ergibt, gar nicht so richtig einschlägig. Und das ist wirklich unangenehm, wenn eine staatliche Stelle anfängt, Grundrechte zu marginalisieren. Das ist nicht ihre Aufgabe, das ist nicht ihre Befugnis und spätestens an der Stelle hätten sie auch nicht nur dem Europäischen Gerichtshof vorlegen müssen, sondern auch dem Bundesverfassungsgericht vorlegen können, indem sie nämlich die Frage gestellt hätten, genügt § 3 BDSG als bestimmte gesetzliche Grundlage für solche Eingriffe nach verfassungsrechtlichen Maßstäben des Grundgesetzes. Haben sie auch nicht gemacht, sondern haben gesagt, das ist so geringfügig, da gehen wir drüber weg. Das ist ein ganz schlechtes Zeichen, meine ich.
Kurz zu zwei Anmerkungen dazu. Geringfügiger Einwand, da werden jetzt vielleicht manche Hörerinnen und Hörer denken, na, ist es ja, irgendwie ist ja was dran, ist ja nur die Adresse und der Name. Und da in der mündlichen Verhandlung darauf hingewiesen, dass man das natürlich so pauschal sowieso nicht sagen kann, ob das jetzt ein geringfügiger oder eine schwerwiegendere Sache ist. Nicht selten kommen die EFG-Anträge, wenn EFG-Anträge ja von Insidern gestellt, die einfach wissen, wo brisante Informationen liegen, also etwa von Behördenmitarbeitern selbst. Ja. Das ist gar nicht so die seltene Ausnahme. Und da ist es natürlich überhaupt nicht zu, da ist das natürlich ein schlechter Witz, dass das jetzt doch eine Lappalie sei, dass die ihren Namen und ihre Anschrift nennen müssen. Also insofern schon diese Pauschalisierung ist schon sehr problematisch. Und dann hast du natürlich recht, dass wir hier ja tatsächlich eine Parallele haben zu der Entscheidung, wo sie
Stadionverbot,
Dieter Grimm Reiten im Walde bemüht haben, um zwischen gravierenden und nicht und geringfügigen Eingriffen zu unterscheiden. Und wenn man das mal so zusammenzählt, also das ist doch ein geringfügiger Eingriff, und dann diesem schönen Zitat der Verrechtlichungsfalle, dann hat man so ungefähr eine Vorstellung vom Mindset, was man haben muss und was man wahrscheinlich auch vom Datenschutzrecht überhaupt hält. Das ist eine Sichtweise, die durchaus verbreitet ist. Das ist also alles überreguliert. Ja. Macht den Behörden nur in unnötiger Weise das Leben schwer. Das mag man ja alles so diskutieren und denken. Aber es hat halt mit dem geltenden Recht nicht so viel zu tun. Man kann das sehr kritisch sehen. Ich verstehe das sogar, dass man das kritisch sehen kann. Ja. Aber das ist nun mal geltendes Recht.
So ist es. Und an der Stelle ist das Bundesverwaltungsgericht auch blank und muss natürlich anerkennen, dass das Informationsfreiheitsgesetz keine ausdrückliche Rechtsgrundlage zur Klärung der Identität des Antragstellers enthält. Punkt. Und jetzt fangen sie an, darum herumzutanzen, hinter dieser klaren rechtlichen Einordnung. Ich finde keine bestimmte gesetzliche Grundlage dafür. Und sie fangen an zu argumentieren. Sie sagen, die Kenntnis der Person des Antragstellers sei für eine sachgerechte Bearbeitung erforderlich und fangen dann an, so ins Plaudern zu kommen. Es sei schon für eine sinnvolle Kommunikation sinnvoll, das gehöre einfach dazu, dass man den Namen des Antragstellers kenne. Also bitte, das ist keine rechtliche Argumentation. Natürlich kann ich sinnvoll kommunizieren, ohne die Identität des anderen zu kennen. Ich brauche einen Kanal, der ist geöffnet über die E-Mail, die anonymisierte E-Mail-Adresse von Frag den Staat, und ich erreiche den auch. Warum ich jetzt sozusagen die Identität und die Anschrift kennen muss dafür, um sinnvoll kommunizieren zu können, erschließt sich nicht. Und dann kommen Sie auf einen Trick, der Ihnen eingefallen ist, den der Gesetzgeber noch nicht gesehen hat. Sie sagen nämlich, na ja, jetzt im Zeitalter des Einsatzes künstlicher Intelligenz könne man ja gar nicht mehr sicher sein als Verwaltung, ob man von einer natürlichen Person angeschrieben würde oder von einem Bot. Ja, also von einem Computerprogramm, das so tut, als sei es eine reale Person, in Wirklichkeit aber nur ein Algorithmus ist und einfach Anfragen nach dem IFG produziert, und es steht gar keine natürliche Person hinten dran. Das ist eine hübsche, sehr moderne Überlegung, die aber natürlich zunächst mal auch nicht mehr ist als eine Spekulation. Dass es überhaupt jemals Anfragen von Bots gegeben hätte an öffentliche Verwaltungen, ist mir jedenfalls nicht bekannt. Theoretisch denkbar ist das. Und auch das ganz erhellend: Das Bundesverwaltungsgericht liefert gleich mit, wie aus Ihrer Sicht eine Behörde mit Umfragen umgehen soll in diesem Kontext, wenn sie nicht genau wissen, von wem sie kommt. Und wenn sie Zweifel an der Identität des Antragstellers haben, dann sollen sie nämlich, sagt das Bundesverwaltungsgericht, eine Meldeabfrage durchführen nach 34 BMG, Bundesmeldegesetz. Und das zeigt natürlich schon, wie stark der Druck ausgeübt werden soll. Ich stelle bei der Behörde, bei einer kommunalen Behörde oder einer Landes- oder Bundesbehörde eine Anfrage. Und was machen die? Die machen erstmal eine Meldeabfrage. Wer ist das denn? Wer wohnt denn da? Wo wohnt der denn so? Was wissen wir denn über den? Und das ist genau das, was man nicht will im Rahmen der Informationsfreiheit. Man will nicht, dass der Antragsteller durchleuchtet wird und sich dann sagt, na, wenn das so ist, dann lasse ich besser mal die Finger davon. Und natürlich geht es da auch um ein Machtspiel. Die Behörde nutzt ihre Informationsmöglichkeiten aus. Sie hat ohnehin den inhaltlichen Informationsvorsprung, nämlich sie weiß, was sie hat an Informationen, und sie weiß auch sehr genau, was sie rausgeben will und was nicht. Und jetzt fängt sie noch an, Druck auszuüben auf den Antragsteller. Und dazu liefert hier das Bundesverwaltungsgericht noch Vorlagen. Das macht mich wirklich nicht nur unreich, ruhig, sondern auch böse, zumal dann einfach Äußerungen im Urteil kommen, die keine rechtliche Grundlage haben. Der zentrale Satz heißt, das Informationsfreiheitsgesetz sieht eine anonyme Antragstellung oder das Auftreten unter einem Pseudonym nicht vor. Das ist eine Frechheit. Seit wann brauche ich für die Nutzung meiner Freiheitsrechte eine gesetzliche Grundlage? Dass ich anonym oder pseudonym oder sonst wie einen Antrag stelle, ist mein gutes Recht als Bürger. Dafür brauche ich doch keine gesetzliche Befugnis. Das muss doch nicht im Informationsfreiheitsgesetz drinstehen, dass ich das darf. Umgekehrt wird ein Schuh draus. Wenn die Behörde meine Anonymität unterminieren will, dann braucht sie eine gesetzliche Grundlage dafür. Und manche, Gott sei es geklagt, manche Informationsfreiheitsgesetze liefern inzwischen diese gesetzlichen Grundlagen. Wir haben darüber gesprochen. Aber das IFG eben nicht. Und deswegen ist das wirklich sehr unangenehm, was das Bundesverwaltungsgericht da macht, und macht einen betroffen. Auch die Behauptung, dass dieses Jedermannsrecht tatsächlich von jedermann auf anonym genutzt werden dürfe, sei von der Ratio des Gesetzes, § 1 Absatz 1 Satz 1, ist IFG nicht erfasst, ist eine bloße Unterstellung, eine bloße Behauptung. Das stimmt einfach nicht. Das kann man tatsächlich nicht überzeugend vortragen. Auch die weiteren Argumente des Bundesverwaltungsgerichts, die eben irgendwie versuchen, die Erforderlichkeit dieser Informationsabfrage des BMI doch noch zu unterfüttern, überzeugen mich überhaupt nicht. Das Bundesverwaltungsgericht weist darauf hin, dass, wenn es Drittbetroffene geben könnte, die ja in der Regel wissen wollen, wer der Antragsteller sei. Auch da muss man ganz deutlich sagen, erstens, das trifft überhaupt nicht den Fall. Bei dem Fall, der hier zu beurteilen ist, gab es keine Drittbetroffenen. Das ist eine rein theoretische Ausführung des Bundesverwaltungsgerichts. Und ganz wichtig, die Behörde darf die Identität des Antragstellers gegenüber Drittbetroffenen nicht ohne weiteres offenlegen. Auch dafür braucht sie eine Grundlage. Das ist ganz typische Situation. Ein Bürger möchte Informationen, zum Beispiel über ein bestimmtes Unternehmen, das Genehmigungsverfahren laufen hatte bei einer Behörde und möchte darüber Informationen haben. Wenn die Behörde hinginge und dem betroffenen Unternehmen 1:1 die Anfrage durchmelden würde, inklusive Identität des Antragstellers, das wäre eine krasse Rechtsverletzung, das wäre eine Datenschutzverletzung. Das dürfen Sie grundsätzlich nur mit Einwilligung des Antragstellers. Sonst wird wieder Druck ausgeübt, sonst läuft mir am Ende ein Unternehmen hinterher. Wir haben das im Bereich Lebensmittelrecht schon mehrfach unangenehm gehabt, dass Anfragen gestellt wurden von Bürgern und dann sie am Ende vom DEHOGA, dem Dachverband der Hotellerie und Gaststättengewerbe, angeschrieben wurden nach dem Motto, jetzt macht mal keine Fehler mit den Informationen, die ihr da über den Betrieb XY bekommen habt. Auch da wird Druck ausgeübt, der letztlich gegen die Transparenz der Verwaltung in Stellung gebracht wird. Das ist wirklich ärgerlich und das Standardargument bringt dann das Bundesverwaltungsgericht am Ende auch noch. Naja, es könnte ja sein, dass Gebühren anfallen und dann müsste man ja die Adresse des Antragstellers haben, um die Gebühren auch durchzusetzen. Das ist Quark, das wissen Sie auch. Erstens gibt es immer die Möglichkeit, Vorkasse zu leisten. Dafür muss keine Identität eines Antragstellers festgestellt werden. Zum Zweiten, in den meisten Fällen fallen gar keine Gebühren an. Und drittens, man kann das auch locker abfedern. Dafür braucht die Verwaltung überhaupt nicht zu wissen, wer der Antragsteller ist, indem zum Beispiel über einen Anwalt oder einen Dritten gespielt wird. Der ist ansprechbar, der bezahlt. Und wenn das Geld da ist, rückt die Behörde die Daten raus. Also das ist alles kein Grund, nach der Identität oder gar der Anschrift zu fragen. Es ist ja wirklich eine ungute Entscheidung bis hin zum auch einem deutlichen Rechtsfehler, den das Bundesverwaltungsgericht am Ende nochmal macht, nämlich bei der Frage, wieso hat das BMI eigentlich schriftlich geantwortet auf die E-Mail des Antragstellers? Und da sagen sie, ja, da müsste man auch eine moderne bei einer modernen Verwaltung, die den Zugang über E-Mail eröffnet hat, müsste man sozusagen der Behörde nach wie vor die Lufthoheit bei der Frage überlassen, wie sie jetzt antworten will. Und wenn sie schriftlich antworten wollte, das sei ihr Ding, das könnte sie ermessensgerecht machen. Und dann brauchte sie eben die Anschrift, Antwort falsch. Paragraph 1 Absatz 2 legt ausdrücklich fest, des Informationsfreiheitsgesetzes begehrt der Antragsteller eine bestimmte Art des Informationszugangs, so darf dieser nur aus wichtigem Grund auf andere Art gewährt werden. Er hat sich per Mail dorthin gemeldet, er wollte per Mail die Auskunft haben, dass die Behörde auf schriftlichen Verwaltungsakt umswitcht. Dafür gab es weder einen wichtigen Grund, der erkennbar ist, noch einen, der in der Sache weiterhelfen würde, war insbesondere kein höherer Verwaltungsaufwand. Auch diese Norm zitiert das Bundesverwaltungsgericht noch nicht mal, setzt sich damit noch nicht mal auseinander. Unterm Strich bleibt der wirklich sehr ungute Eindruck, das Bundesverwaltungsgericht unterminiert das Recht auf Informationszugang und der noch schlechtere Eindruck, letztlich qualifiziert es bestimmte Grundrechte unserer Verfassung ab als weniger wichtig, weniger relevant und sozusagen mit denen könne die Verwaltung mehr oder weniger spielen oder machen, was sie wollte. Das ist nicht in Ordnung und das müsste irgendwie korrigiert werden. Nico, kann man das noch irgendwie korrigieren?
Da muss ich passen, das kannst auch nur du sagen, aus schon genannten Gründen. Ja. wie würdest du es korrigieren?
Naja, ich würde dann immer noch mal hoffen, dass unser Bundesverfassungsgericht dazu was zu sagen hätte. Aber die Frage ist tatsächlich, kommt es dorthin, kriegt man das dorthin? Und das kann ja jetzt auch nicht sozusagen die Lösung für zukünftige Fälle sein.
Gesetzlicher Richter wäre das Thema. Und
ja.
Ja. Wenn man in die Kommentierungen schaut zum gesetzlichen Richter, das ist ein Prozessgrundrecht und das knüpft jetzt nicht daran an, dass man natürliche Person ist oder ähnliches. Das
also auch eine
hat auch ein Bundesdatenschutzbeauftragter,
könnte sowas,
der hier den Prozess verloren hat, ob das passiert oder nicht, dazu kann ich aber nichts,
ja.
Kann ich natürlich
nicht sagen. Das ist auch nachvollziehbar. Unterm Strich, glaube ich, man kann auch in einem Rechtsstaat vieles reparieren, aber sinnvoller wäre es natürlich, werden die Fehler erst gar nicht gemacht. Aus meiner Sicht hat das Bundesverwaltungsgericht sich schon bei der Pressemitteilung vergaloppiert, versucht jetzt über umfängliche Begründungsversuche das wieder einzufangen, aber es wird wirklich nicht besser und es richtet Schaden an. Ich bin sehr gespannt, auch darüber werden wir uns unterhalten, wie Fragt den Staat auf die Thematik reagiert. Das macht ihnen mit Sicherheit Schwierigkeiten zukünftig. Und Behörden, die keine Lust haben auf Informationsfreiheit, werden genau auf dieser Schiene reiten und werden immer, wenn überfragt in Staat eine Anfrage reinkommt, erstmal dem Antragsteller sagen, Name, Anschrift, Melderegister, das ist nicht schön, das ist wirklich schädlich.
Das sollten wir vielleicht noch sagen, also du weißt es möglicherweise besser noch als ich, aber ich habe gehört von Frag den Staat, dass nicht alle so verfahren wie das Bundesinnenministerium.
Bundesinnenministerium
war das ja kein Einzelfall hier, dass nach Name und Anschrift gefragt wurde, sondern das ist ständige Praxis.
Und das ist auch Absicht. Man will genau das hervorrufen, was da am Ende geschieht, nämlich weniger Anfragen haben.
Genau, und das ist auch bei anderen Ministerien, es gibt andere Ministerien und Bundesbehörden, bei denen das auch so ist, die auch so verfahren wie das BMI, aber es gibt eben auch Behörden, die das nicht machen. Und was jetzt natürlich passieren kann, ist, dass Behörden, die bislang davon Abstand nehmen, das zu fragen, weil die Rechtslage ist ja unklar gewesen. OVG immerhin hat da zunächst mal auch das genauso gesehen wie der Bundesbeauftragte, dass also jetzt natürlich dann noch mehr Behörden kommen werden und sagen werden, also wir brauchen den Namen und die Anschrift. Lieber Stefan, heute, also der liebe Robert, der immer das hier schön macht und schneidet, der wird jetzt wieder sagen, oh, da hat aber Stefan 80% Redeanteil heute.
Aber das hatte heute Gründe.
Aber heute hatte es auch auf jeden Fall einen guten Grund. Hallo Robert. Und ja, wir sind am Ende dieser Folge.
Das ist so.
Und wer uns gerne hört, kann auch noch die nächste Folge dann hören, die wir in einer Woche online haben werden. Bis dann. Tschüss.
Das war Follow the Rechtsstaat. Schaltet auch ein bei der nächsten Folge und abonniert.